Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Kinders, Kinders. Eine Geschichte der Kindheit von Ulrich Land.
Man kennt die Kinderwelt durchaus nicht. Selbst die Vernünftigsten suchen stets den Mann im Kinde, ohne zu erwägen, was das Kind ist, ehe es ein Mann wird.
Oder eine Frau, um Jean-Jacques Rousseau zu ergänzen, der 1762 seinen Emile rausbrachte. Eine Art Kompendium aufklärerischer Erziehung, mit dem er die Kindheit quasi erfand und erstmals überhaupt ein Bewusstsein für die Kinderwelt einforderte.
Das ist die Maria mit Jesus. Es gibt ihr die Brust, damit das Milch kriegt.
Das Urbild eigentlich des Kindes, das sind halt Maria und Jesus-Darstellung.
Ich stehe mit Ulrike Köcke, der inzwischen pensionierten Museumspädagogin am Museum Volkwang in Essen, vor der stillenden Mutter Gottes, die Lukas Cranach der Ältere um 1530 malte.
Kleine Patschehände und die Füße sind niedlich wiedergegeben und die Speckfalten.
Getreu dem Kindchenschema.
Nee, das ist so dick. Und außerdem ist das nackig.
Kinder aus dem seit über 50 Jahren existierenden Kinderladen Funkstraße in Wuppertal. Sie finden das Cranach-Gemälde irgendwie drollig.
Weil das so komisch aussieht. Ein bisschen alt.
Lasset die Kindlein zu mir kommen, soll das Christuskind als erwachsener Mann gesagt haben. Ein Satz, der abendländischen Kunst offenbar sehr zu Herzen gegangen ist. Kinder, vor allem aber Kindlein, waren ein beliebtes Sujet. Mit besonderer Vorliebe als lebende Garderobenständer für noble Kleidung, mit eng geschnürtem Mieder.
Weil Prinzessinnen haben immer ein Ruschenkleid. Da konnten die überhaupt nicht drin rumtoben. Weil da kann man stürzen und sich festhängen. Und stolpert noch, tut sich weh und blutet, dann wird das Kleid noch rot.
Die sieht aus wie die Königin.
Und dann ist voll dick und fett.
Eine Medici-Prinzessin von Angelo Bronzino, 1553 gemalt. Sie sitzt dort sehr würdevoll, gerade aufgerichtet, die Hände auf die Lehnen des Stuhles gelegt und schaut mit großem Ernst den Maler an. Sie hat ein sehr edles Kleid an, zwei Ketten schmücken ihren Hals. Diese Dame ist sich der Würde des Hauses und ihres Namens voll bewusst.
Sie hat irgendwie keine Krone auf.
Und die Schild. Das ist irgendwie dann komisch, weil die ja dann wie Erwachsene aussehen.
Ja, voll komisch. Und dann müssen die Ketten tragen und dann hängen die ab und zu mal da an der Kette fest.
Solche Gemälde sogar in so einem frühen Alter dienten dann auch dem Heiratsmarkt, nicht? Die wurden dann an andere Höfe verschickt, damit die männlichen Erben dort schon gleich ihre zukünftige Dame des Herzens sehen konnten.
Adelskinder dienten als steife Modepüppchen, die sich nur durch ihre Größe, nicht aber durch ihr Verhalten von den Erwachsenen unterschieden. Man kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die porträtierten Abkömmlinge aus hohem Hause überhaupt jemals gespielt haben. Glücklich jedenfalls sehen sie nicht aus.
Für den Adel kann man sicherlich sagen, dass Kindheit als Lebensphase mit ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten es so nicht gegeben hat. Man hat darauf gewartet, dass sie eine Funktion einnehmen.
Barbara Stambolis, Historikerin aus Münster, befasst sich mit der Geschichte von Kindheit und Jugend.
Und daraufhin sind sie auch erzogen worden, also Herrschaft anzutreten. Es gab auch Kinderehen und es ging darum, Dynastien zu sichern.
Heutzutage gilt die Kindheit ganz selbstverständlich als eigener, schützenswerter Lebensabschnitt. Kliniken, psychologische Dienste, eine Unzahl von sozialen Einrichtungen, Gerichten und Rechtsanwaltskanzleien kümmern sich ums Kindeswohl. Buchhandlungen unterhalten eigens Kinderbuchabteilungen und global operierende Industriezweige fahren beträchtliche Umsätze mit Kinderkleidung und Spielzeug ein. Historisch gesehen eine relativ junge Sichtweise, die spät auch in der Wissenschaft ihren Niederschlag fand. Zwar wurde vor fast 250 Jahren der Lehrer Ernst Christian Trapp als erster in Deutschland zum Professor der Pädagogik berufen. Aber diese war noch lange in erster Linie der Ausbildung von Lehrkräften verpflichtet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie als eigenständige Wissenschaft und damit die Kindheit als Forschungsgegenstand etabliert.
Die innere Entwicklung unserer Kräfte und Sinne ist die Erziehung durch die Natur,
postulierte Rousseau. Und gut 10 Jahre später, 1774, lässt Goethe seinen Werther tödlich leiden. Denn er hat die Naturkraft der Liebe erfahren, als er Lotte zum ersten Mal besucht und sie bezeichnenderweise im Kreise ihrer 8 kleinen Geschwister vorfindet.
Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, munteren Kinder zu sehen.
Die Art und Weise, wie Kinder behandelt und wie sie von den schönen Künsten wahrgenommen wurden, ist offenbar eine Frage der Standeszugehörigkeit. Je niedriger der Stand, desto artgerechter, kindgerechter unserem heutigen Empfinden nach. Eine Faustregel, die sich mehr als 1000 Jahre lang vom frühen Mittelalter bis zum Ersten Weltkrieg in der Gegensetzung zwischen Bauernkindern einerseits und Sprösslingen des Adels andererseits zeigte. He, zwar hungrig, arm und zu harter Arbeit verdonnert, dafür aber wild, unfrisiert, barfuß durch Feldwald und Wiesen tollend. Da, zwar satt und gebildet, dafür aber zu frühem Erwachsensein verurteilt und um jede kindliche Freiheit, um jedes Abenteuer gebracht.
In den Bauernfamilien gab es Kindheit in dem Sinne sicherlich auch nicht. Sie mussten sehr früh auf dem Feld mithelfen und sobald sie gehen konnten, Schweine hüten. Aber auch in der Heimindustrie wurde dann im 19. Jahrhundert sehr viel Kinderarbeit eingesetzt, bevor die Industrialisierung kam. Also Kinder mussten ständig mithelfen und man war froh, wenn sie erwachsen wurden. Viele starben sehr früh. Die Säuglingssterblichkeit war extrem hoch.
Als dann im 19. Jahrhundert durch die Fortschritte der Medizin und die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse die Zahl früh sterbender Kinder sinkt, ändert sich auch die Vorstellung von Kindheit. Jetzt hat ein einmal geborenes Kind deutlich bessere Überlebenschancen. Die Kindheit wird gewissermaßen zu einem wertvollen Gut, dem man mehr Achtung schenkte, an das man aber auch höhere Erwartungen knüpfte.
Kinderarbeit gab es hier sehr viel. In den Bergwerken war das üblich, wo zum Beispiel die Stollen so niedrig waren, dass Erwachsene da gar nicht hineinkamen. Als die Industrialisierung aufkam, war es auch klar, dass Kinder von vornherein beschäftigt wurden.
Die Vorstellung einer glücklichen Kindheit ist vor allem im Bürgertum beheimatet. Während das Elend der Kinder in proletarischen Kreisen offenkundig ist, werden die Wände in bürgerlichen Salons mit Gemälden geschmückt, auf denen engelgleiche Kinderwesen in paradiesischen Landschaften herumtollen.
Wir stehen hier jetzt gerade vor dem Bild von Arnold Böcklin, Pan im Kinderreigen.
Die machen so ein Spiel, das heißt Ringel, Ringel, Reihe, ne?
Fast ein Schnappschuss aus dem Jahr 1884. Eine Situation aus dem Leben gegriffen.
Und weil die mehr Spaß haben, freuen die sich eben ganz toll. Und dann lachen die. Trotzdem
aber wird auf die berufliche Brauchbarkeit hin erzogen. Quasi naturgegeben sollen die Kinder die Tätigkeit der Eltern fortsetzen, in die nächste Generation tragen. Mitte des 19. Jahrhunderts aber kommt mit fortschreitender Industrialisierung hinzu, dass in praktisch allen Wirtschaftszweigen ein wachsender Bedarf an Innovationen besteht. Umso mehr geht es jetzt darum, die junge Generation nicht einfach nur durchzubringen, sondern ihr Achtung zu schenken, als künftig tragende Säule der Gesellschaft und als Innovationskraft. Kinderarbeit verliert in vielen Bereichen an Bedeutung, etwa im Handwerk, auf den Bauernhöfen, in Bergwerken. Bedingt durch gestiegene Einkommen, Rationalisierung und Maschinisierung. Und so wird es möglich und nötig, dass man Kinder bis ins Jugendalter schulisch unterrichtet. Insofern ist der Wandel der Kindheitsbewertung, den Rousseau schon im 18. Jahrhundert andachte, der sich aber erst 100 Jahre später vollzog, ein Spiegel des Wandels hin zu einer zunehmend technisierten Gesellschaft. Entsprechend ist heute ein Kinderzimmer ohne Lego-Technik und Kosmos-Experimentierkästen und ohne Spielkonsole kaum noch denkbar. An Neujahr 1900 ziert die Titelseite der Stuttgarter Zeitschrift Der wahre Jakob die Zeichnung eines strahlend lächelnden, wohlgenährten Kleinkinds. Wie eine barocke Putte schwebt es englein-gleich über einem chaotischen Sammelsurium aus Militärs, Lehrern, Richtern, allerhand verschreckten Würdenträgern und einem auf deren Köpfen herumturnenden Sensenmann. Und das Kind ruft lauthals: Das neue Jahrhundert gehört uns.
Ende des 19. Jahrhunderts setzte sowas ein wie Säuglingsschutz, Mütterberatung. Also man kümmerte sich um den Nachwuchs im weiteren Sinne, aber das auch im nationalpolitischen Sinne. Das heißt, man wollte möglichst viel gesunde Kinder, damit Deutschland in der Welt eine starke Nation sein konnte.
Nicht zuletzt wohl auch, weil Kaiser Wilhelm, seine Kaimeria und die Stahlindustrie bereits einen Krieg im Visier hatten. Die Kindheit blieb extrem ambivalent. Einerseits der Kindersegen mit wachsender Lebenserwartung und die Entdeckung und Aufwertung der Kindheit, für die etwa die Reformpädagogin Maria Montessori Pate steht, die die Selbstlernkräfte der Kinder in den Mittelpunkt ihrer kindorientierten Pädagogik rückte. Andererseits aber lebten zahllose Kinder, insbesondere in den rasant wachsenden, industrialisierten Städten, unter katastrophalen Bedingungen.
Es gab eine massive Drill- und Gehorsamserziehung, Untertanengeist, der die einen spielerisch auf das Feld der Ehre, also auf den Kampf, vorbereitete. Und Mädchen hatten immer so die Rolle des Helfens und des Heilens und des Tränentrocknens.
Und als Reaktion auf die ökonomisch-sozialen Missstände und überkommenen Erziehungsmethoden machten sich ab 1900 diverse Reformbewegungen auf den Weg. Von den Pfadfindern über die proletarische Jugendbewegung bis zu den Anarchisten.
Diese Bewegung in der bürgerlichen Jugend mündete in das, was wir den Wandervogel nennen, wo Schüler sich aufmachten in die freie Natur, wo sie nicht von Erwachsenen beaufsichtigt wurden. All diese Bewegungen wie Freikörperkultur oder Landkommunen etwa auch, in denen Kinder damals natürlich auch mit aufwuchsen, unter extrem alternativen Verhältnissen.
Dieses Gemälde Spielende Kinder, 1909 entstanden, von Oskar Kokoschka.
Andreas Benedikt vom Duisburger Wilhelm-Lehmbruck-Museum.
Da liegen einfach zwei Kinder so auf dem Boden beim Nichtstun. Also
das Mädchen, das lächelt und der Junge, der guckt so ein bisschen traurig. Weil das Mädchen Brot hat, deshalb lächelt das. Und weil der Junge kein Brot hat, der möchte, dass sie ihm was abgibt von dem Brot. Sie gibt ihm nichts ab.
Schmeiß den Ofen an und an.
Schmutz im Gesicht, knitterige Kleidung, ne? Nicht so adrett. Und das gibt dem Ganzen so was ja, eher Natürliches und Zwangloses.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
Spielende Kinder von Oskar Kokoschka hat aber damals und vor allem im Dritten Reich auch entsprechenden Widerstand hervorgerufen, gerade weil man also den Eindruck hatte, diese Kinder, die sind nicht schön, die hätten so ein bisschen was Krankhaftes fast, dass man sich einfach so lax auf den Boden legt und einfach nur da ist.
Wir sind die Kinder der eisernen Zeit, gefüttert mit Kohlrübensuppen. Wir haben genug von Krieg und Streit und den feldgrauen Aufstehwuppen.
Mascha Kalekos 1931 veröffentlichtes Gedicht Chor der Kriegsweisen.
Kind sein, das haben wir niemals gekannt und sang nur der Hunger in Schlaf. Weil Vater im Schützengraben stand, zu fallen für Kaiser und Vaterland, wenn's gerade ihn mal traf.
Die Kriegskinder des Ersten Weltkriegs, sie haben Hunger gelitten, sie haben um ihre Angehörigen gefürchtet. Viele Väter sind aus diesem Krieg nicht zurückgekommen. Sie wurden einer eisernen Erziehung unterzogen, also sich zusammenzureißen, nicht zu weinen. Es gab nach dem Krieg noch weiterhin Hunger und vor allen Dingen in großen Städten prekäre Verhältnisse, unter denen Kindern aufwuchsen. Durchweg nicht rosig.
Wir schwitzen für Gelder der Inflation, die später Klosettpapier waren. Wir spüren noch heute auf Schritt und Tritt jene herrlichen Zeiten Vermächtnis. Und spielt ihr Soldaten, wir machen nicht mit, denn wir haben ein gutes Gedächtnis.
Die goldenen 20er, Theater, Film, Literatur, aufblühende Nachtbarkultur, Varieté und Kleinkünste. Aufbruch auf allen Kanälen.
Man hat große Kinderlager veranstaltet, die man damals Kinderrepubliken nannte. 3.000 bis 5.000 Kinder. Die verbrachten da ihre Ferien und sie sollten eben ein Lagerparlament haben und sie sollten die Entscheidungen selber treffen. Sowas wie eine Utopie vielleicht. Sie sollten sich auch treffen mit Kindern aus anderen Ländern, denn Deutschland war ja damals als Land, das in der Kriegsniederlage sehr viele Feinde um sich herum hatte.
Gleichzeitigkeit des Ungleichen, ein reformoffener und ein konservativ strenger Umgang mit Kindern. Während dann spätestens in den 30er Jahren im Deutschen Reich der Faschismus mehr und mehr um sich greift. Die Nationalsozialisten inszenieren ihre Aufmärsche in den Straßen, verprügeln, wo sie können, die Arbeiterjugend. Und sie gewinnen die ersten Wahlen und rufen eine Extremvorstellung von Kindheit als quasi zielgerichtete Vorbereitungsphase für die militärische Verwendung auf den Plan. Ein absolut eindimensionales Kindheitsbild, das weit hinter den reformpädagogischen Ansatz zurückfällt, der Kinder als autonome Wesen betrachtet. Jungs haben unter der Knute soldatischer Dauerausbildung zu stehen.
Wo immer Gehorsam, Abhärtung, Drill im Vordergrund stand.
Und Mädchen sind auf ihre Rolle als treusorgende Hausfrau einzuschwören, die mit der Aufzucht und Disziplinierung des Nachwuchses befasst ist.
Es hat ja sehr viele Jugendliche oder Kinder gegeben, die unter diesen Verhältnissen auch extrem gelitten haben. Und eine ganze Reihe von Kindern, die eben in ihrem Leben bedroht waren. Jüdische Kinder und behinderte Kinder, Kinder von Sinti und Roma.
Aber es gibt auch Gruppen, wie die vor allem an Rhein und Ruhr verbreiteten Edelweißpiraten, in denen Jugendliche zum Teil aktiven Widerstand leisteten. Flugblattaktionen durchzogen, Deserteure, geflohene Kriegsgefangene und Juden versteckten. Noch extremer und für die Kinderseele sicher wenig geeignet, die Erfahrungen, die der allergrößte Teil der Kinder in den frühen 40er Jahren machen musste, als der Krieg in den Städten ankam.
Meine Tasche war voll Urkunden und Akten so jetzt und dann sofort rüber in den Bunker. Ne? Und meine jüngeren Geschwister wurden dann in die Doppelbetten, dann die Lechner schläfen die Wigger. Ne?
Mein Vater, Hans Land, 2022 hochbetagt verstorben, erlebte als Jugendlicher mit seinen Eltern und Geschwistern die Kriegsjahre in Köln. Vom ersten Sirenenheulen angesichts der anfliegenden Militärmaschinen der Alliierten bis zu den Bombeneinschlägen in der Stadt hatte man etwa 20 Minuten Zeit.
Im Schlafzimmer war alles so geordnet, dass wenn Alarm war, man Hose und Rock und so sofort greifen konnte. Und bis das mal unten war, hat man schon viel von den Klamotten angehabt.
Wir waren so 12, 13 und immer ziemlich sicher, uns kann nichts passieren.
Millie Griesbach erlebte als Jugendliche ebenfalls zahllose Kriegsnächte in einem der Kölner Bunker.
Wir haben erst mal rumgespielt und die Feigster noch im Bett haben nie den Ernst der Lage so empfunden. Mehr gedöst und hingenommen, die ganze Geschichte. Wir haben es nicht ganz begriffen, wirklich nicht. Wir dachten, wir wären jetzt vor allem gefeit. Manchmal haben wir durchgeschlafen, trotz Alarm und Geräuschen von Bomben. Es ging ja immer mal wieder eine Tür auf und dann hörte man Bomben, Unruhe, Explosionen, so eine Feuersbrunst und dann war die Angst groß.
Wir haben immer Angst gehabt, wenn du jetzt so rauskommst aus dem Bunker, wenn du jetzt zu der Wohnung kommst, ist das Haus kaputt. Ne?
Man hat diese Kinder etwa auf die Insel Langeoog verschickt. Dann wurden sie wieder gefüttert und dann kriegten sie rote Bäckchen. Und man hat gedacht, damit ist ja alles Paletti, denn Kinder spielten das so weg.
1944 bis nach 1945 rein war ich evakuiert, allein in einem Kinderheim, gleichzeitig Klinik. Auf jeden Fall wurde auch diese Klinik beschossen und dann mussten wir mit 300 Kindern, vorwiegend Säuglingen und die zum Teil krank, in einen Schacht unterirdischen Gängen und haben mit Instrumenten, Ärzten, die Babys, Windeln und so weiter, da 2-3 Tage hausen müssen. Viele Kleine sind gestorben, vorwiegend. Und da kam dann doch nach 4 Tagen ungefähr. Nachts, da haben wir alle uns gefürchtet. Die Amerikaner, die waren sehr freundlich und haben geholfen.
Die helfen uns und so wird es auch sicher weitergehen. Ne?
Aber mit dem Krieg war das Elend noch nicht vorbei. Gerade die Jahre 1946-47 gestalteten sich für viele noch schwieriger als die Kriegsjahre selbst. Das vielgepriesene Wirtschaftswunder ließ auf sich warten.
Hunger, Krankheiten auch. Und viele Kinder, auch in meiner Spielumgebung, hatten eben keinen Vater zu Hause. Aber es wurde nicht darüber gesprochen. Die Jungs kamen zum Teil in eine Rolle, dass sie Partner für die Mütter wurden. Mütter fühlten sich unter Druck gesetzt. Es gab eine sehr starke Beobachtung in dieser Gesellschaft. Die Kinder fühlten sich unter Druck gesetzt. Es wurde in Klassenbücher eingetragen, wer ein Flüchtlingskind ist.
Kinder, die mit ihren Müttern aus den sowjetisch besetzten Gebieten im Osten des implodierten Deutschen Reichs geflohen waren.
Flüchtlingskinder galten als minder begabt. Das sind Scham-, Schuldkomplexe, die in der Nachkriegsgesellschaft viele Kinder, Heranwachsende belastet haben.
Ich bin 1956 geboren, wurde also in den frühen 60ern so allmählich flügge und spielte mit großer Begeisterung in den Trümmergrundstücken des kriegsgezeichneten Köln. Meine Sicherheit war das, was man den trauten Schoß der Familie nennt. Und eben dieser war extrem widersprüchlich. Mein Bruder und ich wurden reichlich vertrimmt, wie man die Prügelstrafe seinerzeit nannte. Meine Mutter hielt an den althergebrachten, harten Erziehungsgrundsätzen mit Zähnen und Klauen fest.
Besonders bekannt ist ein Erziehungsbuch einer Ärztin, Johanna Harrer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das ist in den 30er Jahren geschrieben worden, hat sehr weite Verbreitung gefunden, bis in die 60er Jahre, zum Teil sogar darüber hinaus. Und da hieß es, ein Kind darf kein kleiner Tyrann werden, es muss die Hände während des Schlafes auf der Bettdecke liegen haben. Man soll es allein lassen, wenn es schreit. Im Grunde genommen ist das ein soldatisches Kind. Abhärtungserziehung schon im Kindheits- und Säuglingsalter, die in der NS-Zeit natürlich sehr gut passte, die aber von vielen Eltern, die jetzt nicht im engeren Sinne als überzeugte ideologische Nationalsozialisten bezeichnet werden können, auch gehandhabt wurden. Und das eben über das Kriegsende hinaus.
Und da spielt es keine Rolle, dass diese Erziehung zur Härte ja letztlich in den Krieg geführt hatte, also krachend gescheitert war.
Erstmal waren diese Frauen zum Teil selber so erzogen. Sie waren sehr stark mit dem Überleben in der Nachkriegszeit beschäftigt. Sie wollten, dass ihre Kinder es besser haben. Sie haben diese Ratschläge verinnerlicht. Pass auf, dass der Junge nicht über die Stränge schlägt oder greif mal richtig durch oder so. Nee. Ich kenne so Beispiele, dass Kinder im Beisein der Mutter in den Keller geführt wurden von dem Vater. Die Hose musste runtergezogen werden und dann wurden sie grün und blau geschlagen. Und diese Kinder haben bis ins hohe Alter in ihren Müttern das Übel genommen, dass die Mütter nicht eingeschritten sind.
Mein Vater, so wie er aus dem Büro nach Hause kam, wurde instruiert, wie viele Schläge er meinem Bruder und mir zu verabreichen hatte. Und artig zählte er mit. Bis er uns eines Tages den Tipp gab, eine Zeitung über den Podex zu halten, was gegen die Schmerzen half, aber nicht gegen die Demütigung. Wobei jetzt strafverschärfend hinzukam, dass unser Vater sich wegduckte, die Mutter hinterging, statt sich offen zu widersetzen.
Die Kinderrechte sind ja erst nach 1945 wirklich formuliert worden. Nur das alleine wird sicherlich nicht reichen. Auch mit Blick auf heute, wir können Gaza nennen oder viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Kriegsflucht, Gewalterfahrung haben. Was hilft diesen Kindern? Eine Umgebung, in der sie Sicherheit, Unterstützung empfinden können. Es gab solche Heime für Kriegskinder, Pestalozzi-Kindeldörfer. Da kamen schwer traumatisierte Kinder hin. Sie fanden eine Umgebung, in der sie zur Ruhe kommen konnten, in der sie eine Stärkung bekamen, auch wenn sie zeitlebens unter diesen Erfahrungen gelitten haben.
Auf der anderen Seite gab es in den Nachkriegsjahren bekanntermaßen jene Kinderheime, die oft in kirchlicher Trägerschaft waren und deren drastische Erziehungsmaßnahmen, inklusive zahlreicher Missbrauchsfälle, in den letzten Jahren immer wieder ruchbar wurden. Nicht selten durch die Medien ans Tageslicht gezerrt und massive Empörung hervorrufend. Denn der Schutzraum Kindheit, über Jahrhunderte hinweg hart errungen, ist ein hohes Gut. Bereits in den 1950er Jahren
begannen allerdings auch Heranwachsende, sich aufzulehnen, wenn dann Väter aus dem Krieg zurückkehrten und die autoritär sich gaben, aber eigentlich keine Autoritäten darstellten. Gebrochene Personen waren, vielleicht auch nachts schrien im Schlaf und nicht darüber sprechen konnten, was mit ihnen passiert war, beruflich zum Teil nicht gut wieder auf die Beine kamen, etwas weitergeben wollten an ihre Kinder, aber das sehr schlecht konnten, dann gab es die halbstarken Proteste der 50er Jahre. Wollen wir noch diese Erziehung des Geradestehens und die Hacken zusammenschlagen und die Hände an die Hosennaht? Bill Haley-Konzerte wurden in Hamburg gegeben, wo Jugendliche außer Rand und Band gerieten. Jungen und Mädchen tanzen miteinander auf eine unkomplizierte Weise oder mehr Freiheit zu haben. Es ist ein anderer Habitus, der um sich griff.
Und auf einem neuerlich veränderten, in eine positive Zukunft weisenden Kindheitsbild basierte. Auf der Vorstellung nämlich, dass auf die Kindheit ein Stadium folgt, in dem man selbstbestimmt und selbstbewusst in der Welt steht. Der Teenager war erfunden. Erstmals gab es junge Leute, die nicht viel, aber wenig Geld zur Verfügung hatten. Und sei es auch das ihrer Eltern. Geld jedenfalls, das man ihnen aus der Tasche ziehen konnte. Und so erwiesen sich die geburtenstarken Jahrgänge als durchaus lukrative Kundschaft. Als Zielgruppe einer sowohl auf Autonomie als auch auf Konsum zielenden Jugendkultur.
Dann machen wir einfach mal los.
Kinder aus der Wuppertaler Kindergruppe Bauklötze, einem der wenigen noch existierenden Kinderläden aus den nach 68er Jahren. Jener speziellen Art von Kindertagesstätten, die sich 50, 60 Jahre nach der Reformbewegung einer freiheitlichen und kindzugewandten, einer antiautoritären Pädagogik verschrieben.
Wir bauen so einen Hochsitz aus. Das ist ein Monster-Truck.
Diese Auseinandersetzung mit den Erziehungstraditionen, die eben 1968 kulminiert ist, sich niederschlug in Kinderläden, antiautoritären Schülerbewegungen. Es gab Schülerparlamente, Schüler haben gelernt, was Demokratie ist. Die mussten ja Mehrheiten achten, ja, oder Argumente vertreten. Ich denke, es ist nicht nur eine Zeit des Chaos und der Auflehnung, die der Gesellschaft Angst machte, sondern es ist sehr viel im positiven Sinne in Bewegung geraten.
Super, jetzt kannst du mir noch einen Grün holen.
Antiautoritär würde ich positiv bewerten. Und zwar einmal mit Blick auf die Altersgruppe, der ich selber entstamme. Ich bin 1952 geboren. Und dem, was doch an Befreiung spürbar war, etwas angstfrei auszuprobieren und zu einem Lebensentwurf zu kommen, der mit vielen Experimenten zu tun hatte, auch viele Chancen geboten hat.
Über mich selber kann ich bestimmen, also ich kann bestimmen, dass ich jetzt nicht mehr spielen will. Das ist wirklich nicht erlaubt. Dass man nicht beißt und so kneißt hier. Spucken. Die Füße nicht auf den Tisch.
Beim Essen halt Quatsch machen.
Mit Essen werfen darf man
nicht. Mit Hammern werfen.
Erziehung bedeutet auch Halt geben im Sinne von Grenzen setzen und Grenzen achten. Also insofern hat sich wahrscheinlich nicht nur in den Kinderläden, die heute noch bestehen, sondern auch in Kindergärten die Erziehung grundlegend geändert. Also ich hoffe es jedenfalls. Vor allen Dingen die Prügelstrafe ist natürlich massiv in der Kritik gewesen. Es hat aber noch lange gedauert, bis sie gesetzlich entfernt wurde.
Das Verbot der Prügelstrafe erreichte 1946 die Schulen in der DDR. Und 25 Jahre später, 1971, dann auch die in der Bundesrepublik. Und im November 2000 wurde auch das Züchtigungsrecht innerhalb der Familien abgeschafft und das Recht auf gewaltfreie Erziehung im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben. Und allmählich scheint es auch in den Familien angekommen zu sein. Umfragen des Kinderschutzbundes zufolge sank der Anteil der Eltern, die angeben, dass sie ihren Kindern ab und zu eine Tracht Prügel verabreichen, auf unter 2%.
Und dann kommt das Ei vorbei, du Schwein.
Die UN-Generalversammlung legte bereits 1989 die Kinderrechtskonvention fest. In Deutschland nahm sich die Große Koalition vor, die Kinderrechte endlich ins Grundgesetz zu hieven. Und auch im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition findet sich eine entsprechende Absichtserklärung. Passiert indes ist wenig. Das Grundgesetz wartet auch 75 Jahre nach Inkrafttreten noch darauf, dass die Kinderrechte dort verankert werden. Mühevoll muss die Entdeckung der Kindheit ankämpfen gegen den ökonomisch funktionalen Blick der Erwachsenen auf die Kinder. Mit der lebendigste Nachlass der antiautoritären Erziehung sind die aufmüpfigen Kinderlieder, die eine ganze Generation von Kindern mit gesteigertem Selbstbewusstsein ausstaffierten und völlig andere Seiten aufzogen als die zurückliegenden Jahrhunderte und ihr Kindheitsbild. Während im Zuge des Effektivitätskults gerade im schulischen Bereich oftmals ein Rollback zu stringenter Leistungs- und Erwachsenenorientierung zu beobachten ist, spricht beispielsweise jener Hit, der seit 1987 in aller Kindermunde ist, für ein augenzwinkerndes Genießen des Unzivilisierten.
Einfach frei nach Schnauze backen, schmeiß den Ofen an und an.
Ein richtiger Monster-Truck. So ein Hochsitzauto. Ihr sitzt drauf.
Die Räder und die ganzen Anzeigen müssen wir uns vorstellen.
Computers.
Unser Bild einer glücklichen Kindheit ist nach wie vor geprägt von Bullerbü. Wild und frei, drollig und selbstbestimmt, immer an der frischen Luft. Andererseits ist das Aufwachsen komplett durchpädagogisiert. Schon vor der Geburt steht man unter Beobachtung und bewegt sich fortan in einem dichten Netz von Monitoring und Lernzielkontrollen. Alles wird vermessen, bewertet, optimiert. Und wieder muss Kindheit sich in ihrer Eigenart behaupten, muss die Bullerbü-Freiheiten, ihre Unsortiertheit und ihren Humor durchsetzen. Ähnlich wie in der vorneuzeitlichen Geschichte scheint im Sinne des Effektivitätskults nichts so schwer zu ertragen zu sein wie eine eigene Sphäre der individuellen Entwicklung, die sich unmittelbarer gesellschaftlicher Verwertbarkeit entzieht. Wenigstens für die paar Kindheitsjahre.
Überschüttung mit Fragen ist langweilig und für Kinder abschreckend. Oft charakterisiert ein Wort, das ihnen der Augenblick eingibt, ihren Geist besser als alle langen Reden.
Rousseaus Kommentar zu dieser Radiosendung.
Darum lasst uns feiern, dass die Schwarte kracht. Heute wird getanzt, gesungen und gelacht.
Kinders, Kinders. Eine Geschichte der Kindheit von Ulrich Land. Ton Manuel Braun, Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.